Was heißt Omics? Omics ist ein neu erfundenes, neu kreiertes Wort, ein sogenannter Neologismus. Und er bezeichnet mehr oder weniger einen Begriff, der alle verschiedenen Spiele in einem Feld gemeinsam betrachtet. Sie alle kennen den Begriff Proteomics, das sind alle Proteine, die es halt so landläufig gibt, in einer Analyse. Metabolomics, Lipidomics, Genomics, Transcriptomics. Es gibt also eigentlich mit den neuen Technologien jetzt nach oben keine Grenzen mehr. Und was heißt Systembiologie? Systembiologie versucht, biologische Prozesse integrativ zu beschreiben und nicht so wie vor in den letzten zwei, drei Dekaden, dass man das eine oder andere Feature, Gen, Protein beschreibt und dann sozusagen kausale Schlüsse zieht. Wir alle wissen, dass das sehr, sehr eng interagierend ist, sehr choreografiert üblicherweise. Und die verschiedenen Forschungsgebiete, wie hier zum Beispiel klinische Epidemiologie, nicht? Wir sind interessiert am Outcome eines Patienten, also das ist ganz wesentlich, Pathway-Analysen, Transcriptomics, SNP-Analysen und so weiter, zu versuchen, in eine klare klinische oder biologische Botschaft zu transformieren. Jetzt ist die Nephrologie üblicherweise nicht an der Forefront dieser klinischen Forschung, wie Sie sich vorstellen können. Und es haben schon viele andere einige Zeit vor uns das entdeckt, zum Beispiel diese beiden Herrschaften. Wer kennt die? Sie verwenden täglich ihre Produkte. Der linke ist der Serge Gebrin, der Co-Founder von Google. Und der hat vor 3 Jahren die Dame rechts davon geheiratet, die heißt Anne Wojcicki. Ist eine Genetikerin und hat als Morgengabe wahrscheinlich ein bisschen einen Start-up-Bonus bekommen, dass sie eine Firma gründet, die heißt 23andMe. Und das steht für die 23 Chromosomenpaare quasi und ich. Und was die anbieten, inzwischen für $99, vor 2 Jahren waren es noch $990, ist, dass sie mit so einem Buccal-Swap, also mit einem Wangenschleimhautabstrich, den sie dann an diese Firma senden, innerhalb von 3-4 Wochen einen Use und ein Passwort bekommen zu einer Website, wo ihre genomweite Analyse mit SNP-Arrays dargestellt ist. Und der Grund, warum ich das erwähne, ist, hat der Professor Hörl vorher schon gesagt, viele Patienten informieren sich und sind auch bereit, natürlich ein bisschen was zu zahlen für ihre persönliche Gesundheit. Und immer mehr von uns wird konfrontiert werden mit diesen Anfragen, ob das Sinn macht, solche Analysen zu kaufen, beziehungsweise was die Auswertung bedeutet. Und das ist wahrscheinlich sehr unangenehm, wenn man dann sagt, na, eigentlich kann ich Ihnen nichts dazu sagen. Und wie gesagt, das ist ein großes Geschäftsmodell. Die beiden sind ja Melinda und Bill Gates 2 wahrscheinlich, oder haben sie schon überholt. Und in den 300 Millionen Population von den USA ist es schon eine beträchtliche Abdeckung, auch durch diese massive Preissenkung. Und sie haben natürlich auch ein sehr gutes Marketing. Wenn Sie auf diese Website schauen, steht dann dabei zum Beispiel, 67% aller Amerikaner haben eine Familiengeschichte von Krebs, irgendwer ist an Krebs gestorben. Jetzt verwundert es natürlich nicht, an irgendwas muss man sterben. Jeder von uns hat eine Familiengeschichte von einem Verwandten, der verstorben ist. Nona nicht, natürlich. Und das Gleiche gilt mit Migräne und mit Diabetes und so weiter. Und natürlich, wenn es sozusagen die Lay Press, wie man das so sagt, liest oder aufnimmt, oder die Patienten, dann denken sie, diese $99 sind sehr gut investiert eigentlich in meine Gesundheit. Die Frage ist, ob das wirklich so ist. Und man kann auch es gibt auf dieser Website verschiedene Tools. Da kann man dann seine Vorfahren oder seinen Stammbaum so ein bisschen kreieren. Führt letztendlich alles zurück irgendwo nach Afrika. Dafür hätte es sich nicht gelohnt, $99 zu zahlen. Und verschiedene andere Features, nicht? Wir alle wissen das, und das zeigt diese Abbildung hier, vor allem im rechten unteren Feld, was Population Genetics betrifft, dass relativ häufige Allele-Frequencies, also nicht, Sie haben ja 2 Allele auf jedem Chromosom, und da gibt es was, das heißt Minor Allele-Frequency, und wenn die relativ häufig ist, also auftritt im Bereich von über 5%, hier, was ich, 5-10%, dann haben die üblicherweise keinen sehr großen Einfluss auf ein Erkrankungsrisiko. Sie sehen, diese Odds-Ratio, die hier damit 1 beschrieben ist, ist ziemlich konstant, was auch logisch ist, weil sonst wären wir schon alle ausgestorben. Wenn bei den 10 Millionen SNPs, die wir ungefähr so im Genom haben, jeder 200. dermaßen relevant wäre, dann, wie gesagt, dann würde es ganz wenige Menschen geben, die, weiß nicht, die ersten Lebensjahre überhaupt überleben. So gesehen muss man sagen, diese Haplotypen sind üblicherweise nicht assoziiert mit einem starken klinischen Effekt. Es gibt natürlich ganz, ganz wenige, wie ich Ihnen zeigen werde, die das schon haben, aber die sind selten. Jetzt ist die Frage, wie groß muss denn die Fallzahl üblicherweise sein, dass man solche Studien überhaupt analysieren kann? Wir alle in der Nephrologie haben das Problem, dass das, obwohl es häufig ist, de facto die terminale Nierenerkrankung im Alter, die Inzidenz der klassischen primären Nierenerkrankungen, Glomerulonephritiden, ist jetzt so konstant in den letzten Dekaden. Und Sie sehen hier eine Fallzahlberechnung auf der X-Achse. Diese verschiedenen Color Codes zeigen Ihnen, wie hoch diese Minor Allele Frequency ist. Wenn wir jetzt von einem ausgehen, die 5% ist, das ist hier in blau dargestellt, und wir wollen für eine Erkrankung eine sozusagen Häufung des Risikos um 25% finden und adjustieren nicht mal für dieses multiple Testen dieser 10 Millionen SNPs, dann sehen Sie bei einer Power von 80%, das ist das, was in den klinischen Studien üblicherweise fordern, schaffen Sie das mit 2x 3000 Patienten gar nicht. Und das ist aber sozusagen das normale Case-Szenario. Wenn man dann noch adjustieren würde für eben diese Anzahl der SNPs, die da untersucht werden bei diesen Plattformen, dann sehen Sie natürlich, dass bei einer Power von 80% und einer niedrigen Allelfrequenz von 0,5 das nicht erreichbar ist, selbst bei einer Allelfrequenz von 10%. Deshalb hat das HapMap-Konsortium sozusagen als unterste Grenze 5% genommen. Das heißt, wir beschäftigen uns damit Studien, die mehrere 10.000 Cases und Kontrollen bedarf, um eine valide Aussage zu machen. Jetzt werden Sie sagen, was hat das alles mit der Nephrologie zu tun, was erzählt er uns da eigentlich? Es gibt schon ganz wenige wirklich super Kooperationsgruppen, die dieses Ziel versucht haben zu erreichen und es de facto auch erreicht haben und versucht haben herauszufinden, welche Variabilitäten im Genom schon eine Prädisposition für Nierenerkrankungen darstellen oder zumindest assoziiert sind, weil kausal kann man es natürlich nicht sagen. Und ich zeige Ihnen nur dieses untere Bild von dieser Nature-Publikation von der Anna Köttgen, die sozusagen viele, viele Studien sozusagen in Art einer Meta-Regression analysiert hat und auch SNP-Genogetyp getypt hat. Die Maus geht da nicht. Und Sie sehen hier im Chromosom 15 mit einer sehr hohen Lot-Score von 10 hoch minus 15, also das ist so wie der P-Wert mehr oder weniger, prädisponiert das bzw. prädiktiert das schon chronische Niereninsuffizienzen. Also bei all 10 Millionen SNP ist Uromodulin einer der sicheren Kandidatengene ist. So, das führt jetzt alles dazu, dass gemeinsam mit dem Gerd in Innsbruck, dem Bernd Meyer und 22 anderen Partnern wir glücklicherweise ein großes EU-Projekt zu diesem Thema bekommen haben. Voriges Jahr, es ist jetzt ein Jahr vorbei, das Einjahresmeeting war in Innsbruck, auch schon länger her. Und das Ziel dieser 25 Gruppen ist es, herauszufinden, welche diagnostischen und therapeutischen Biomarker und Targets es gibt zur Erkennung der frühen Nierenerkrankung. Also es geht jetzt nicht um terminale Nierenerkrankung, sondern um die unerkannten und noch nicht therapierten und de facto auch nicht typisierten frühen chronischen Nierenerkrankungen. Und da gibt es verschiedene Workpackages dazu. Dieser Vortrag soll jetzt kein SysKit-Vortrag sein, aber nur um Ihnen zu zeigen, dass die EU das sehr wohl sieht, dass die Nierenerkrankung ein großes Thema ist und da beträchtliche finanzielle Mittel hineinsteckt in die Frühprävention. Weil wie der Professor Hörl schon gesagt hat, seit 4 Jahrzehnten wissen wir, dass die Albuminurie im Harnstreifen nicht so gut ist. Der Herr aus Aarhus aus Dänemark, der Herr Mogensen hat schon damals gezeigt, dass wenn man eine Albuminurie hat, 10 Jahre später, das stark prädiktiv ist für den Tod in den 60er Jahren. Aber die Frage natürlich, die sich jeder stellt, was sollen wir machen, um das kausal zu behandeln? Nicht? Bisher gibt es sozusagen, wie man polemisch ist, außer der ACE-EMA-Geschichte wenig. Das führt dann dazu, und wie gesagt, ich wäre im Interesse der Zeit, einige, die es überspringen, dass das, die Pause nicht zu stark gekürzt ist. Unsere Gruppe hat sich im Laufe der letzten 10 Jahre ungefähr damit beschäftigt, eher im Bereich Nierenphysiologie bzw. akutes Nierenversagen bei der Transplantation. Es gibt verschiedene Workpackages, die dazu notwendig waren. Das beginnt von natürlich Biopsien der Niere, die dankenswerterweise in enger Kooperation mit dem Heinz Regele, der jetzt in Innsbruck ist, entstanden sind. Natürlich, Ihnen brauche ich nicht sagen, dass die Niere nicht sozusagen ein homogenes Organ ist, sondern organische oder funktionelle Einheiten hat, die natürlich erstens andere Morphologie und Funktion haben und natürlich völlig anderes Armamentorium an Genen, Proteinen, an der ganzen Zellphysiologie. Wenn Sie diese Nierenbiopsie homogenisieren und halt dann irgendeine Omics-Technologie machen, dann kriegen Sie eine Vielfalt von verschiedenen Compartments und Ihre Aussagekraft ist relativ beschränkt. Um das sozusagen jetzt Target-Gene zu identifizieren für verschiedene klinische Features, die zu validieren, ob das mit PCR ist, wie schon vorher erwähnt, müssen die natürlich mit klinischen Variablen in irgendeiner Weise assoziiert sein, sonst haben Sie keine Aussage über die Erkrankung. Es gibt dann verschiedene Target-Pathways, de facto Gene oder Pathways, verschiedene therapeutische Optionen und das Wichtigste ist natürlich eine Validierung oder ein Proof of Concept, ob das, was man da hier erforscht, de facto auch stimmt. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht Zeit, ich zeige Ihnen nur repräsentativ für jedes dieser Schritte vielleicht eine Folie, zu zeigen, dass das nicht ganz völlig unrealistisch ist, sondern ich bin davon überzeugt, in den nächsten 5 Jahren durchaus wirklich brauchbare Ergebnisse herauskommen. Wir werden das überspringen, vielleicht noch ganz kurz gesagt, es hat sich das der Zugang zur Forschung ein bisschen verändert, meiner Meinung nach. Es war früher so, dass es sehr deduktiv war, man hat ein Experiment gehabt in einem Labor mit 2, 3, 5 Mitarbeitern und hat dann irgendwas publiziert. Im Zuge der neuen Technologie, der neuen IT-Revolution, es gibt sozusagen jetzt wenig Restriktionen, was technische und finanzielle Ressourcen betrifft, ist schon sehr, sehr, sehr viel gemacht worden und Gott sei Dank fordern auch die meisten, dass es für die Allgemeinheit, die diese Studien üblicherweise auch finanziert, zugänglich sein muss, also Open Source Websites. Und ich habe Ihnen nur einige hier aufgeschrieben, die eine unglaubliche Menge an klinischen und experimentellen und Omics-Daten zur Verfügung stellen und Sie notwendigerweise, bevor Sie überhaupt einmal überlegen, selber was zu machen, nachschauen sollten oder könnten, ob das nicht schon bereits passiert ist. Und Sie können dann diese Open-Source-Tools verwenden und verschiedene Linkages machen und in Silico-Omics machen, das heißt, Ihre Fragestellungen auch ohne ein Experiment de facto vielleicht beantworten. Und auch das ist passiert und wie gesagt in enger Zusammenarbeit mit Emergentech und mit dem GERD, und das ist ein großes Konsortium, das sich da beschäftigt, gibt es verschiedene Ansätze, die genau das machen und Tools entwickeln, viele von denen Open Source, manche kostenpflichtig. Wenn Sie interessiert sind in einem Pathway, dann gibt es sozusagen Tools, das von Bernd heißt OmicsNet, wo physikalische Interaktionen annotiert werden, semantische Annotationen, das heißt, das Web wird gesucht nach Worten, wie zum Beispiel Diabetes mellitus. Es gibt funktionelle Annotationen, wie die denn zusammenspielen. Diesem Gene Expression Omnibus gibt es eine Unzahl von Transcriptomics-Daten. Wichtig ist natürlich, ob die Choreografie auch anatomisch überhaupt möglich ist, das heißt, die subzelluläre Lokalisation ist relevant. Und de facto gibt es dann verschiedene Ergebnisse und die schauen meistens ein bisschen aus wie das Hermann-Nitsch-Schüttbild irgendwo in Oberndorf, sondern Sie können es nicht erwarten, dass Sie eine klare Aussage mit Ja oder Nein bekommen, sondern Sie bekommen ein Netzwerk von Abhängigkeiten, aber die Interpretation des Netzwerkes ist natürlich auch möglich, wie Sie hier sehen, ich werde vielleicht jetzt 2 überspringen, konkrete Fall, wie man interessiert, ob man anhand der Spenderniere die Wahrscheinlichkeit eines Post-Transplant-Versagens herausfinden kann. In diesen hunderten Nullbiopsien hat man gesehen, dass es in diesem Netzwerk sehr wohl sehr viele Anknüpfungspunkte für Steroide gibt. Sie alle wissen, dass die Inflammation im Spenderorgan sehr prädiktiv ist für subsequentes Delayed Graft Function. Und naheliegend war natürlich diese Assoziation auch auf Kausalität zu prüfen, indem man die Spender mit Steroiden behandelt, dann erstens nachsieht, ob die Spenderniere wirklich weniger Inflammation hat und zweitens der klinische Proof of Concept, ob die Rate des akuten Nierenversagens geringer ist. Das ist auch passiert in so einer Studie, Das zeigt ihnen nur, dass das Steroid auch wirklich das gemacht hat, was es getan hat. Also die Spender sind 6 Stunden vor der Entnahme mit einem Gramm Steroid oder verblindeten Placebo behandelt worden. Es waren in Summe eine Fallzahlberechnung von 310 Spendern mit stratifizierten Empfängeralter über 60 und unter 60. Und diese Heatmap zeigt ihnen in grün, das ist sozusagen unsupervised, das heißt jede dieser 20 Nieren, die da repräsentativ ausgewählt worden ist für eine genomweite Genexpression, ist eine Linie, und das grüne Feld zeigt Ihnen, dass die Steroidbehandlung dazu geführt hat, dass die alle Features dieses Pathways Immunity, Immune Response und Signaling supprimiert waren und die metabolischen Pathways im rechten unteren Eck in Rot raufreguliert. Also das Cortison als Proof of Principle, dass die Verblindung, die Dosis und so weiter funktioniert hat, das ist in Ordnung gegangen, was nicht dazu geführt hat, dass die Rate der Delayed Graft Function niedriger war, die war nämlich weiterhin bei 22%. Was heißt, dass es andere, außer der immunologischen Aktivierung, andere Ursachen geben muss, die diese Delayed Graft Function induzieren. Nun, jetzt gibt es sozusagen als Science hat das Breakthrough of the Year, das wird jedes Jahr gewählt, vor, glaube ich, 2002 war das, die MI-RNAs gewählt. Das sind kleine Non-Coding-RNAs, die dann im Zytoplasma die transkriptierten mRNAs sozusagen wieder zernagen. Deshalb schaut das so aus, und die heißen auch Dicer, also der Zerhäcksler, die Ziel ist Küchenmaschine, zerhäckselt da die funktionierende mRNA wieder. Und die ist sozusagen nicht organspezifisch und ist wieder noch ein Layer der Komplexität von dem Gen, mRNA, Protein, Funktion. Das heißt, es ist noch einmal ein Layer komplexer geworden, und ich glaube, viele der vorigen oder der Ergebnisse der letzten Jahrzehnte werden da ein bisschen revidiert werden müssen. Auf jeden Fall ist die Frage, gibt es auch in der Niere MI-RNAs, und welche sind das? Und Sie sehen ja an der Immunhistochemie, die freundlicherweise vom Afshin Soliman gemacht worden ist, bevor er sozusagen in den Wilden Westen gegangen ist, sehen Sie, dass sehr wohl in gesunden Nieren im Tubulinterstitium DICER exprimiert wird. Bei der Abstoßung wird es dann, zumindest bei der zellulären Abstoßung, hier sehen Sie diese ganzen blauen T-Lymphozyten, wird es unterdrückt. Und bei vaskulären Abstoßung, wo die Tubulin nicht betroffen sind, ist es wieder aktiviert. Was heißt das? Bedeutet das irgendwas? Wir haben jetzt von ungefähr 80 Protokollbiopsien MI-RNA-Arrays gemacht, und man sieht, dass auch hier im unsupervised Clustering sehr wohl jene, das sind Protokollbiopsien, wo eine Abstoßung zu finden war, und zwar auch getrennt nach zellulär und humoral, andere MI-RNA-Expression-Profiles haben. Und das wäre sozusagen der nächste Schritt zum Proof of Principle. Sie sehen dann, welche Targets, nicht das Schwierige ist, es gibt vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 MI-RNAs, die bis jetzt bekannt sind. Und die Frage ist, welche, die sind nach Nummern benannt, die aus der Mirna 110, 117, 120, für welche Targets, für welche mRNAs die Ziele sind. Und es gibt bisher wenig experimentelle Daten, viele in silico Predictions, und Sie sehen so eine Prediction, welche mRNAs da zusammenspielen. Und das führt natürlich dazu, dass man sich vorstellen könnte, wenn man dann ganz klare Targets hat, die auch experimentell einzusetzen, insofern als kleine RNA-Bruchstücke, die modifiziert sind, so dass sie biostabil sind, und die hier, wie man hier sieht, aus älteren Experimenten, alle im proximalen Tubulus zu liegen kommen, und zwar im Zytoplasma, wo sie Wirkung verursachen können, de facto verwenden könnte als neue Small Molecule Therapy für verschiedene klinische Indikationen. Dass das funktioniert, ist auch schon vorher gezeigt worden im Sinne einer Supprimierung des Natriumphosphat-Kotransport. Also wie gesagt, aus Zeitgründen überspringe ich das. Und komme schon zur Zusammenfassung. Es gibt Gott sei Dank in den letzten Jahren eine dermaßen Flut von neuen Technologien, was IT betrifft, was Biotechnologie betrifft, was Informatik und so weiter betrifft, dass wir in einem neuen Zeitalter sind, und das hat viele Implikationen auch für die Niedergelassenen, weil ich habe jetzt nachgeschaut, die Halbwertszeit des Wissens in medizinisch-klinischen Bereichen war in den 70er Jahren 10 Jahre. Das heißt, das, was 1972 gegolten hat, hat auch die Hälfte noch 1982 gegolten. Inzwischen ist es in vielen Bereichen unter einem Jahr. Das heißt, wenn Sie sich ausklinken, 2-3 Jahre, haben Sie nur mehr einen Bruchteil von dem, was eigentlich State of the Art ist. Und wie gesagt, das ist ein bisschen, Sie brauchen sich nur irgendwie Ihre, was nicht Verhalten, was Telefonieren betrifft oder Computer betrifft, ansehen. Das ist fundamental unterschiedlich als vor 10 Jahren. Und das ist aber, gibt, glaube ich, gute Hoffnung, dass sozusagen das, was die Kliniker wissen wollen, was soll ich jetzt machen, dass die Proteinurie da weggeht, irgendwie wirklich vielleicht einer Lösung zugeführt wird. Das heißt, mit dem Begriff Systembiologie beschreiben wir eben den biologischen Prozess verschiedener Systeme. Biomarker ist sehr hip, es gibt sehr viele EU-Calls, auch jetzt über Transplant, die immer Biomarker haben. Wir haben jetzt nachgeschaut in einem SysKit, man darf sich nicht erwarten, dass ein Biomarker Ihnen besonders viel hilft zu dem, was Sie jetzt schon wissen. Ja? Also das ist üblicherweise im Bereich von 0,5 bis 1%, was ROC-Kurven betrifft, wie viel die besser sind durch einen Biomarker, sondern es wird sicher ein Set oder ein Panel sein von einigen Biomarkern, um die Diskrimination zu erhöhen, weil ich glaube, es ist völlig unbestritten, dass derzeit eine Nierenbiopsie immer noch der Goldstandard ist, aber, wie gesagt, anhand der Biopsie in Kombination vielleicht mit serologischen Markern die Prädiktion besser sein wird. Ich habe die jetzt übersprungen, wo man gezeigt hat, was noch ein großer Ansatz oder ein großes Feld ist. Sie alle wissen, dass es sehr schwierig ist, ein Medikament auf den Markt zu bringen und wie teuer das ist, wie viele vorher ausscheiden. Jetzt haben Sie irgendein Produkt, wir haben das für das mTOR-Rapamycin gemacht. Das hat ja auch eine große Schlangenlinie umfahren. Das ist zuerst das Anti-Cancer-Drug, dann Immunsuppressor und jetzt ist es wieder sozusagen als Anti-Cancer-Drug. Und viele Firmen verwenden inzwischen diese Systembiologie-Tools, um herauszufinden, wo denn dieses Medikament noch eingesetzt werden kann, anhand der biologischen Wirksamkeit und der Pathways, die diese Erkrankungen regulieren. Und das ist sicher ein sehr zielführender Weg, wenn man was hat, das, wo man sieht, das ist klinisch sicher, das ist häufig gut verträglich, das wirkt schon so, dass man andere Indikationen sucht. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich letztendlich ultimative Ziel und auf das möchte natürlich jeder, das ist diese Personalized oder Individualized Medicine, wo man sozusagen finanziell leistbar individuelle Patienten, die man sieht, die nicht das Compound analysiert werden, optimal beraten und therapieren kann. Danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.